Tag und herzlich willkommen zum Abstract, dem Podcast der Promotionsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Szymon Baczkowski, ich bin ein Altstipendiat und Mitarbeiter der KAS und ja, tatsächlich ein Liebhaber von Audiobooks, Hörspielen und guten Podcasts. Ich finde, dass wenn jemand gute, spannende Geschichten zu erzählen hat, soll er sie nicht nur für sich behalten, sondern auch tatsächlich mit anderen teilen. Ja, und die Promotionsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung hat jede Menge guter Geschichten auf Lager. Genauer gesagt, aktuell über 300. Das ist nämlich die Zahl der Doktorarbeiten aus einer Vielzahl von Natur-, Geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die wir zurzeit mit einem Vollstipendium und unserem begleitenden Veranstaltungsangebot fördern. Und wer mehr wissen will oder sich gar für ein Promotionsstipendium bewerben möchte, kann uns schnell im Internet finden. Duden bedeutet der Name dieses Podcasts, also Abstract, kurzen Abriss, kurze Inhaltsangabe eines Artikels oder eines Buchs. Ein Abstract soll in wenigen Sätzen die wesentlichen Inhalte eines Texts darstellen, aber auch, weil das Klappern ja zum Geschäft gehört, natürlich Lust auf die Lektüre wecken. Und genau das haben wir auch mit diesem Podcast vor. Wir wollen Ihnen mehrmals im Jahr jeweils ein Forschungsthema von unseren Promovierenden vorstellen. Oder genauer gesagt, wir wollen die Autorinnen und Autoren selbst zu Wort kommen lassen. Wir werden also mit den Promovierenden ein Gespräch führen, aufnehmen und bei den Interviews soll es nicht nur um die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse gehen, schließlich wollen wir ja vor dem Abschluss der Doktorarbeit nicht zu viel verraten, sondern wir wollen auch und besonders über interessante, spannende und ja, gerne auch unterhaltsame Aspekte der jeweiligen Forschung sprechen. Und weil wir hier bei der Konrad-Adenauer-Stiftung sind, ist uns natürlich auch wichtig, dass wir das jeweilige Thema in den heutigen gesellschaftspolitischen Kontext einbetten und wo es sinnvoll und möglich ist, in den aktuellen politischen Debatten verorten. Wir wollen also nicht nur über den wissenschaftlichen Beitrag reden, sondern auch über die gesellschaftliche Relevanz der jeweiligen Doktorarbeit. Unser Podcast soll sich also nicht nur an angehende oder bereits arbeitstätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richten, sondern er ist für alle bestimmt, die an den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit interessiert sind. Ja, und ob wir diesem Anspruch gerecht werden, können Sie gleich bei dieser ersten Folge beurteilen. Also, lassen Sie uns starten. Ja, es ist ziemlich heiß in Berlin. Wir haben heute also Mitte Juli etwa 36 Grad und es bleibt auch in diesem Sommer eigentlich überall in Europa sehr trocken und wenn es dann mal regnet, haben wir es oft mit ziemlich heftigen Wetterereignissen zu tun. Und zu dem Wetter passen dann auch die aktuellen Prognosen der Weltwetterorganisation in Genf. Die WMO hat erst vor kurzem gewarnt, dass die jährliche Durchschnittstemperatur schon bis 2026 einmalig mehr als 1,5 Grad über dem Niveau des vorindustriellen Zeitalters liegen könnte. Und damit würde die internationale Gemeinschaft eben die selbst gesteckten Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 doch schon sehr früh verfehlen. Ja, und weil der Klimawandel offensichtlich immer kritischer und für alle spürbar wird, muss der Ausstoß der Treibhausgase vor allem durch die sogenannte Energiewende von den fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energiequellen mit wirklich alle Kraft vorangetrieben werden. Und seit dem 24. Februar, also seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, wurde die Energiewende, wenn überhaupt möglich, noch dringlicher, eben weil eine von Russland unabhängige Energieversorgung zum zentralen Thema oder gar einem Imperativ der Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland und Europa wurde. Aber bis die europäischen Staaten die Energiesouveränität erreichen, könnte es doch noch etwas kritisch werden. Die Folgen der aktuellen Energiekrise betreffen jeden von uns und die Sorge vom kommenden Winter wird von der Politik Wirtschaft und auch den Sozialverbänden deutlich artikuliert. Ich habe über die nächsten Monate mit Kevin Oswald gesprochen. Kevin ist der Referent für Energie und Ressourcen in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das war seine pointierte Einschätzung.
Die kommenden Wintermonate werden uns als Gesellschaft mit Sicherheit einiges abverlangen. Aktuell liegen die Gasspeicherfüllstände in Deutschland bei ca. 65%. Und das bedeutet, dass wir bei weiterhin ausbleibenden oder stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland weitere Preissteigerungen definitiv sehen werden. Im schlimmsten Fall, wenn Privathaushalte und Industrie es nicht schaffen, massiv Energie einzusparen, ist aber auch eine sogenannte Gasmangellage nicht ausgeschlossen. Und deren Konsequenzen sind schwer kalkulierbar, wären aber potenziell dramatisch.
Eine besonders rosige Prognose. Die Bundesregierung hat deswegen zu Recht so einiges in die Wege geleitet. Es wurde eben ein 30 Milliarden Euro Entlastungspaket mit vielen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Wirtschaft verabschiedet. Und die klimapolitischen Maßnahmen wurden auch vor kurzem in dem sogenannten Osterpaket nochmals deutlich ambitionierter formuliert. Über all das kann man zurzeit sehr viel in den Medien lesen und hören. Ja, und weil das Thema derart zentral für unsere Zeit ist, hat mich dann interessiert, ob wir vielleicht auch in der Promotionsförderung einige Projekte haben, die sich mit der Energiepolitik auseinandersetzen. Und tatsächlich bin ich fündig geworden. Unser Stipendiat Clemens Huemerlener beschäftigt sich in seiner Dissertation mit der Energiewende in Deutschland, allerdings nicht der heutigen, sondern mit einer Energiewende, die schon in den 1940er und 50er Jahren stattgefunden hat. Seine Arbeit trägt den Titel »Von Kohle zu Öl, eine internationale Geschichte der Energietransition in Westdeutschland 1941 bis 1956. Ja, und worum geht es? Die Arbeit untersucht vor allem die Frage, wie innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, eigentlich 20 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kohle vom Erdöl als wichtigste Energiequelle in Westdeutschland ersetzt werden konnte. Und Clemens Huemerlener schaut sich dabei insbesondere die internationalen Zusammenhänge und Entscheidungsprozesse an. Ja, und meine leitende Frage an ihn war, ob sich aus der Geschichte der Energiewende in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts vielleicht spannende Erkenntnisse oder gar Handlungsempfehlungen für die heutige Zeit geben lassen. Da war er als Historiker bei der Politikempfehlung natürlich etwas zurückhaltend, aber ich fand das Interview dennoch sehr spannend und auch erkenntnisreich für die heutige Lage. Gut, aber das können Sie am besten selbst beurteilen. Los geht's mit dem Interview. Hallo Herr Huemerlener, schön, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen.
Ja, hallo Herr Bakowski, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht können wir damit starten, dass Sie sich kurz vorstellen und was mich auch immer besonders interessiert, wie sind Sie denn auf Ihr Promotionsthema gekommen? Sie werden damit ja immerhin einige Jahre und viele Arbeitsstunden verbringen. Da muss der Inhalt dann auch schon zu einem irgendwie gut passen, oder?
Ja, also gerne. Mein Name ist Clemens Huemerlener. Ich promoviere an der Universität Freiburg in der Forschungsgruppe Zeitgeschichte bei Professor Herbert. Genau, und studiert habe ich Geschichte und Islamwissenschaft. Und ja, wie Sie sich vielleicht denken können, ist an der Schnittstelle dieser beiden Fächer auch die Idee für mein Promotionsprojekt entstanden. Ich habe mich da immer für die Kontaktstellen zwischen Europa und dem arabischen Raum interessiert. Und ich weiß auch noch ziemlich genau, wie ich nach meinem Masterabschluss dann einen Aufsatz in der Hand hielt, der die Diplomatiegeschichte der sogenannten transarabischen Pipeline behandelte. Das ist eine Pipeline, die in den 1940er Jahren zwischen Saudi-Arabien und dem Mittelmeer gebaut wurde. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so genau wusste, wie eigentlich Öl zu einem wichtigen Energieträger in Europa und vor allem in Deutschland werden konnte. Und genau, über die Geschichte der deutschen Steinkohle hatte ich immer wieder was gelesen im Studium und auch über die Ölpreiskrisen in den 70er Jahren wusste ich irgendwie Bescheid. Aber der Aufstieg des Öls, den kannte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist mein Thema.
Ja, ja, spannend. Ja, vielen Dank. So, und jetzt habe ich eine kleine Herausforderung für Sie, die ich selbst als Doktorand auch immer besonders gerne hatte. Können Sie für uns Laien in wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es in Ihrer Doktorarbeit geht?
Ja, meine absolute Lieblingsaufgabe. Natürlich. um es ganz knapp zu halten. Ich interessiere mich genau für die gerade angesprochene Leitfrage. Also, wie konnte es passieren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, wir reden von etwa 20 Jahren, in Westdeutschland der Energieträger Erdöl zur wichtigsten Energieressource werden konnte? Und mich interessiert dabei vor allem die Phase zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der 1950er Jahre. In der Zeit wurden aus meiner Perspektive die wichtigsten Vorbereitungen getroffen, die dann dazu geführt haben, dass sich das Öl so schnell und auch politisch recht geräuschlos durchsetzen konnte. Wichtig ist aus meiner Perspektive, dass es sich dabei um einen internationalen Prozess gehandelt hat. Also meine Doktorarbeit ist deshalb in der internationalen Politikgeschichte angesiedelt.
Ja, Sie sind ja auch immer in den Archiven in den Vereinigten Staaten
unterwegs. Genau, ja. Ne? Genau, und die wichtigsten Player oder Akteure in dem Sektor waren halt zu diesem Zeitpunkt Institutionen und Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, wie Sie gerade gesagt haben. Und wir alle kennen ja auch die Namen der Konzerne, Exxon oder Texaco oder sowas. Ja, ja, ja. Und insbesondere dann in der US-Politik wurde viel über das Thema Energieversorgung nachgedacht und deswegen setzt meine Arbeit in den 40er Jahren in den USA ein und mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg. Genau. Und dann geht die Arbeit weiter und schaut sich dann an, was in der Nachkriegszeit gestaltet wurde. Und da wird dann insbesondere der Marshallplan für mich ganz entscheidend, weil das aus meiner Perspektive eins der wichtigsten politischen Mittel war, um Erdöl als Energieträger in Europa zu etablieren. Etwa 10% der Marshallplan-Summe ging für Erdöl und Erdölderivate und mit Erdöl verbundene Infrastrukturen, wurde in dem Bereich eingesetzt. Genau, und da beginnt dann bei mir der zweite große Teil meiner Dissertation und das ist die Geschichte der bundesdeutschen Energiepolitik ab 1948, also mit der Gründung der Bundesrepublik. Und da interessiert mich dann neben den gesetzgeberischen Vorgaben und dem Kabinetten und der Bundesregierung vor allem dann das Vorgehen des Bundeswirtschaftsministeriums unter Ludwig Erhard. Mhm. Und das ist aus den Quellen heraus lässt sich da ganz schön ableiten, dass sich das auch als eine Plattform dargestellt hat, in der sich Energieversorger und Politiker getroffen haben und strategisch auch darüber nachgedacht haben, wie in der Zukunft Energieversorgung in Deutschland eigentlich aussehen soll. Und ja, das ist so in wenigen Worten das, was ich in meiner Arbeit mache.
Ja, perfekt. Das haben Sie wirklich sehr gut gemeistert, diese schwierige Aufgabe. Und ich bin sicher, dass Sie mehrere Stunden mit spannenden Informationen zu Ihrem Projekt füllen könnten. Aber wir haben ja überlegt, dass wir Ihre Doktorarbeit mal etwas anders besprechen und vor allem von der heutigen Lage her denken und schauen, ob sich in Ihrem Fall vergleichbare Trends oder Entwicklungen zu der heutigen Situation finden lassen oder ob wir gar aus der Geschichte etwas für heute lernen können. Und da fallen mir gleich zwei Stichworte ein, über die wir sprechen sollen. Zum einen natürlich die Energiewende und zum anderen auch die Energiekrise, die ja die medialen Debatten von 2022 fest im Griff hat. Vielleicht können wir mit der Energiewende beginnen. Heute hat ja die Dekarbonisierung und besonders auch die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger eine ganz hohe Priorität für die Bundesregierung und die Europäische Union. Allerdings war und ist die Transition seit den 1990er Jahren ein äußerst komplexer und auch konfliktreicher Prozess. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass zum Beispiel Beispiel gemessen an den Zielen des Pariser Klimaabkommens von 2015 die Energiewende nur sehr schleppend angelaufen ist. Und es sieht fast so aus, dass der Klimawandel als Drohkulisse allein nicht ausgereicht hat und dass es sogar eines Krieges in Europa oder einer ganz akuten Bedrohung bei der Versorgungssicherheit gebraucht hat, damit die Politik die Reihen schließt und die Energiewende mit aller Kraft vorantreibt. Ja, und vielleicht können wir auch hier direkt ansetzen. Wieso kam es eigentlich damals in den 1940er und 50er Jahren zu einer Energietransition von der Kohle zu Mineralöl? Und wie würden Sie diese Wende insgesamt beschreiben? Kann man es überhaupt Energiewende nennen oder wäre das ein Anachronismus?
Also ich spreche gerne von Energiewende, den Energietransitionsbegriff, den habe ich am Anfang gerne verwendet, aber von dem bin ich ein bisschen abgerückt. Auch bei mir steht am Anfang eigentlich der Krieg. Dieter Langewiesche würde sagen, das ist der gewaltsame Lehrer, der die wichtigsten Prozesse vorantreibt. Und bei mir ist es eben der Zweite Weltkrieg, der für die deutsche Energieversorgung tatsächlich einen Bruch darstellt oder bedeutet. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es in Deutschland eigentlich nur eine Institution, die signifikant Erdöl nutzt, und das ist eben die Wehrmacht. Und die zivile Energieversorgung sah bis zu diesem Zeitpunkt so aus, dass praktisch nur die Kohle verwendet wurde, sowohl zum Heizen als auch zum Herstellen von Produkten im Bereich der Chemieindustrie und so weiter. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man eben eine offene Situation, in der die Vereinigten Staaten als gestaltende Führungsmacht der Alliierten erst einmal die Nutzung von Öl unterbinden, eben weil es bis zu diesem Zeitpunkt zu militärischen Zwecken genutzt wurde in Deutschland. Und dann stellt sich aber relativ schnell natürlich heraus, dass man nicht gänzlich auf Öl verzichten kann. Also kommt man recht schnell zu einem System oder in eine Logik, die darauf setzt, Erdöl zu importieren nach Deutschland und dann in Deutschland weiter zu raffinieren. Also Deutschland einzubinden in ein internationales Handels- und Vertriebssystem, in dem aber dann bestimmte Konzerne natürlich die Akteure sind, die das organisieren.
Und welche Konzerne waren das, wenn ich fragen darf?
Also das sind insbesondere die sogenannten Seven Sisters. Das sind sieben sehr große Erdölkonzerne. Davon sind vier aus den Vereinigten Staaten und zwei aus Großbritannien. Also die Namen BP, Shell, Standard Oil sagen eigentlich allen was. Genau, das sind eben die ganz großen Konzerne, die eigentlich mehr oder weniger den gesamten Erdölhandel auf dem Planeten dominieren. Genau, und jetzt gehört dann auch dazu, dass mit dieser einsetzenden Logik oder dass die Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt dann ein Vorbild werden in Deutschland. Und zwar auch für den zivilen Konsum von Erdöl. Und die USA sind die erste Konsumnation und setzen schon seit den 1920er und 30er Jahren auf erdölbasierten Konsum. Also denken Sie zum Beispiel an den Individualverkehr mit dem Auto. Und das wird eben zum großen Vorbild in den Boomjahren der Nachkriegszeit. Und auch wir werden dann eigentlich erst, Deutschland wird erst in diesem Zeitpunkt zu einer Autonation.
Ah ja, okay.
Genau. Also ich würde eben davon sprechen, dass es hier eine präzedenzlose Offenheit gibt und eine gestaltende Führungsmacht, die recht stark formt. Und das sieht man auch in anderen europäischen Nationen. Und das sind jetzt aus meiner Perspektive die politischen Faktoren, die erstmal außerhalb des deutschen Einflusses liegen und die so das Setting beschreiben, in dem die deutsche Energiepolitik dann wirksam wird. Ja. Und aus diesem Setting heraus entsteht dann in der Bundesrepublik recht schnell der Eindruck bei Akteuren, dass dieses System seine spezifischen Vorteile hat. Also Öl ist sehr günstig und in großen Mengen verfügbar und es gibt logistische Vorteile im Transport gegenüber der Kohle. Und nicht zuletzt wird der Energieträger auch als sauber wahrgenommen. Mhm. Also insbesondere im Vergleich zu den Abgasen einer Kohleheizung ist natürlich eine Ölheizung viel sauberer. Und das alles führt dazu, dass dann im Bundeswirtschaftsministerium die Stimmen lauter werden, die auf eine sogenannte Diversifizierung, wie gesagt wird, auch schon zu diesem Zeitpunkt, der Energieversorgung drängen. Und dann gibt es auch Einwände und Widerstände. Also man darf ja nicht vergessen, 600.000 Menschen arbeiten in der westdeutschen Kohleindustrie. Die haben ein riesiges Gewicht. Das ist ein sozialer Faktor, das ist ein politischer Faktor, das sind Wählerstimmen auch. Aber genau, trotzdem sind die Logiken so stark, dass dann in, naja, vielleicht in einer verdichteten Phase des Wandels die Konvergenz zwischen politischen Zielen und wirtschaftlichen Plausibilitäten entsteht und damit der Weg für eine schnelle Energiewende geebnet wird. Mhm. Und jetzt vielleicht ganz zu Ende noch das Wort Energiewende oder Energietransition. Was wir heute erleben, nämlich der Versuch einer Energietransition, ist in gewisser Weise ein historisches Novum.
Ah, ja. Ja.
Wir haben das so noch nicht erlebt. Energiewende als Ziel haben wir auch so noch nicht ausgegeben. In meinem Forschungsprojekt wird eigentlich eher der Aufstieg eines neuen Leitenergieträgers untersucht. Aber die Kohle bleibt natürlich präsent. Und deshalb verwende ich in meiner Arbeit dann lieber das Wort Energiewende oder sogar Energieaddition, anzuzeigen, dass sich dabei nicht eine wirkliche Transition vollzieht, sondern eher ein Sockel dann entsteht von Energie, die aus Kohle gewonnen wird und darauf dann ein neuer Leitenergieträger, nämlich das Erdöl, gesetzt wird.
Ja, sehr spannend. Sie haben am Anfang gesagt, der Krieg ist natürlich auch bei Ihrer Untersuchung der Ausgangspunkt. Und wir erleben im Moment mit dem Krieg in der Ukraine eine Rückkehr oder besser gesagt eine heftige Verschärfung des Systemkonflikts zwischen den westlichen Demokratien und insbesondere Russland. Und dabei setzt vor allem die Abhängigkeit vom russischen Gas und Öl Deutschland und Europa insgesamt mächtig unter Druck. Und wenn man heute von der Energiesouveränität spricht, meint man vor allem ein Ende dieser Abhängigkeit. Ja, und Ihr Untersuchungszeitraum, also die späten 1940er und die 1950er Jahre, waren ja eigentlich die erste Hochphase des Kalten Krieges. Spielt also die Systemkonkurrenz bei Ihrem Thema auch eine wichtige Rolle?
Ja, absolut. Also insbesondere aus der Perspektive der Vereinigten Staaten spielt das nochmal eine größere Rolle. Und vielleicht kann man zwei Bereiche nennen, in denen der Systemkonflikt eine Rolle spielt. Das eine ist das Herausbilden von Energiestrukturen, also insbesondere Infrastrukturen, die den Blocklogiken folgen. Da kann man zum Beispiel das Pipeline-System nennen, das in den 40er, 50er Jahren gebaut wird und das sowohl in den NATO-Staaten als auch in den Staaten des Warschauer Pakt entsteht. Und die den eisernen Vorhang zunächst nicht überschreiten, also praktisch die gedachte Linie des Systemkonflikts mit einhalten. Das ändert sich dann in den 1960er Jahren. Und aus dieser Zeit, kann man vielleicht auch auf heute hin sagen, rührt auch der Energiehandel der Bundesrepublik mit Russland. Das ist also kein Novum und erklärt vielleicht auch über diese aktuellen erhitzten Diskussionen über Nord Stream 1 und 2 hinaus, warum unsere Energiesysteme so abhängig sind von russischen Ressourcen und warum auch viele Entscheider im Bereich Energie sehr stark in dieser Logik denken, denn es ist eine alte Verbindung, die es schon lange gibt.
Ja, sehr spannend.
Neben diesen Infrastrukturen spielt aber natürlich auch sicherheitspolitisch und strategisch der Systemkonflikt eine Rolle. Also als strategische Planungsgröße beispielsweise. Die Energieexperten, die in meiner Forschung wichtig sind und die im Marshallplan oder in den Ministerien in den USA die Energieversorgung der USA und Europas planen und gestalten, die denken natürlich auch darüber nach, welche sicherheitspolitische Bedeutung die Ressource Öl in einem Konflikt mit der Sowjetunion spielen würden. Und die briefen dann beispielsweise die Militärs in den USA und diese Militärs lassen sich natürlich dann darüber aufklären, wie sieht die Energieversorgung global aus, wo ist sie anfällig, welche Weltregionen haben entscheidende Bedeutung und zum Beispiel denken die über die Anfälligkeit des Raums Nahe und Mittlerer Osten für eine sowjetische Expansion nach.
Ja.
Und das ist aus der Perspektive der Beteiligten also ein total präsentes Thema. Vielleicht kann man da aber auch noch einwendend sagen, dass diese Experten das gar nicht so stark aus den Logiken des Kalten Kriegs manchmal betrachten, sondern eher einfach als allgemeines sicherheitspolitisches Thema. Denn die haben ja gerade im Zweiten Weltkrieg Deutschland in die Knie gezwungen oder die Wehrmacht in die Knie gezwungen, indem sie die Versorgung mit Kraftstoffen unterbunden haben. Und die gleichen Personen sind sich deswegen sehr sicher darüber, dass Kraftstoff ein total entscheidender Faktor ist in einem Krieg. Aber es ist gar nicht so spezifisch gegen einen Gegner gerichtet, sondern dann eher stärker als eine übergreifende sicherheitspolitische Planung.
Ja.
ja, das sind so aus meiner Perspektive die Themen, wo das sehr stark auftaucht und wo es sehr deutlich wird, dass es da einen Systemkonflikt gibt.
Ja, und jetzt vielleicht mal direkt innenpolitisch betrachtet, wie sah es mit der Energiesicherheit aus? Heute ist es ja, wie gesagt, ein politisches Hauptthema, wie die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa garantiert werden kann und insbesondere, wie die Energiequellen und Energielieferanten so schnell wie möglich diversifiziert werden können. Wie gingen Ihre Akteure in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dieser Frage um? War die Energiesicherheit damals auch ein wichtiges Thema? Wie stand zu dieser Frage? Ja, damals war es die Regierung Adenauer. War das auch ein großes Politikum zwischen der Opposition und der Regierung oder herrschte Konsens, dass die Zeit der Kohle vorbei ist?
Also das schließt sehr gut an das Thema Kalter Krieg an oder den Konflikt Kalter Krieg an. Energiesicherheit, zu dem Thema gab es in Deutschland mehr oder weniger zwei Positionen und die sind auch nicht anhand von Parteilinien eher zu bestimmen, sondern eher zwischen Traditionalisten und Menschen, die oder Energieexperten, die sagen, wir brauchen mehr Diversifizierung. Und da kann man tatsächlich auf der einen Seite als Traditionalisten vielleicht eher Konrad Adenauer nennen, der dann recht stark betont, dass Kohle und insbesondere die Steinkohle eben ein deutscher Energieträger sei, den man vom Abbau bis zum Verbrauch unter Kontrolle habe. Und dieses sicherheitspolitische Aspekt ist auch eines der Hauptargumente für eine starke Stellung der Kohle in der deutschen Energieversorgung aus der Perspektive von Konrad Adenauer. Und andererseits gibt es dann in den Augen vieler Experten und Energiepolitiker zu dem Zeitpunkt eben diese hochattraktive Alternative zur Kohle, weil eben die westdeutsche Kohle als teuer wahrgenommen wird und für die Zeitgenossen ja auch schon erkennbar als Drecksschleuder. Und Erdöl ist hingegen nicht nur günstig, es ist geradezu spottbillig. Und die sagen dann, das Vorkommen im Nahen und Mittleren Osten in Kombination mit Südamerika und Nordamerika, die entlasten eigentlich von geopolitischen Konflikten diese Ressource und die sind dann einigermaßen sicher. Und dann kommt die Suezkrise 1956. Und man könnte jetzt denken, innerhalb dieser Krise, in der Ägypten den Suezkanal blockiert und das ist eben die wichtigste Verbindungsstelle für das Öl aus dem Golf nach Europa, dass hier jetzt eben klar wird, dass das ein sicherheitspolitisches Problem ist. Aber es gelingt den Unternehmen durch das Zurückgreifen auf Energieressourcen und Energiespeicher, die sie angelegt hatten und Umleiten von Frachtwegen und Bauen von größeren Tankern, dass der Energiepreis für Erdöl nicht signifikant steigt. Und daraufhin wird im Bundeswirtschaftsministerium gesagt, hier wird sichtbar, dass das Erdöl eine sichere Ressource ist. Das heißt, Energiesicherheit ist ein ganz zentraler Bestandteil der bundesdeutschen Energiepolitik, was jedoch als sicherer Energieträger bewertet wird. Und welche Systeme als sicher gelten, ist damit noch gar nicht gesagt. Man kann also praktisch in beide Richtungen das interpretieren.
Ja.
Und letztendlich setzt sich aus den Erfahrungen von 1956 letztendlich die Position durch, dass dem Erdöl den Vorzug gegeben wird. Der Diversifizierung und das Anbinden an weltweite Systeme wird gesagt, ist eine sichere Form der Energieversorgung. Und das setzt sich politisch durch und da wird dann beispielsweise auch die Heizölsteuer nochmal signifikant gesenkt, um eben dem Öl nochmal eine größere Rolle zu geben.
Dann wollen wir doch noch kurz bei dem Top-Thema dieser Tage bleiben. Sie haben es auch schon angesprochen. Aktuell scheint es ja, dass die Gasversorgung für den Winter in Deutschland nicht wirklich gesichert ist. Auf jeden Fall werden wohl die Kosten für die Wärmeversorgung viele Menschen vor erhebliche finanziellen Herausforderungen stellen. Auch jetzt schon steigen die Lebensmittelkosten ordentlich. Die Inflation ist im Höhenflug. Die energieintensiven Industriezweige erwarten wegen der Gasknappheit deutliche Einbußen der Produktionskapazitäten. Wir haben es also aktuell mit einer Energiekrise zu tun, die auch die Wirtschaft und viele anderen Lebensbereiche in Mitleidenschaft zieht. Und ein Ende scheint ja zunächst trotz aller Anstrengungen der Bundesregierung nicht absehbar zu sein. Gab es in Ihrem Untersuchungszeitraum ähnliche Herausforderungen oder Entwicklungen? Und ganz generell, welche Rolle spielen denn Energiekrisen in Ihrer Arbeit?
Ja, also zwei Energiekrisen würden mir, glaube ich, in dem Zusammenhang einfallen, die jedoch beide irgendwie anders geartet sind als die sich gerade darstellenden Herausforderungen. Vielleicht die erste Krise, die eine riesige Krise ist und aber uns gar nicht mehr so bewusst, ist der Hungerwinter 1946-47 in Europa. Infolge der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und dann einem sehr, sehr harten Winter 1946-47 ist die Versorgung mit Energie ein zentrales Problem. Und die Forderungen, da stehen Menschen auf der Straße und fordern Brot und Kohle. Also es geht um Grundversorgung. Wahrscheinlich sind mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland in diesem Winter gestorben, in der Sowjetunion nochmal 1 oder 2 Millionen Menschen. Wir sprechen von einer riesigen Energiekrise. Und die Reaktion in den USA darauf ist ja übrigens auch, also das ist einer der wichtigen Anstöße dafür, über den Marshallplan nachzudenken und den Marshallplan dann überhaupt einzuführen 1948. Ah ja. Also hier sprechen wir wirklich von einer schweren Energiekrise, die eine Versorgungskrise darstellt. Genau, das ist die eine Krise, die ich jetzt vor Augen hätte. Die andere Krise ist ein bisschen anders geartet. Das ist die Kohlenkrise 1958 in Westdeutschland. Das ist eigentlich die Gegenteilkrise. Die wird nämlich hervorgerufen durch das Überangebot von zu teurer deutscher Steinkohle. Und das ist bereits der Vorbote des langen Abschieds von der Kohle in Deutschland. Da gibt es zu dem Zeitpunkt bereits viel billigere Importkohle aus den USA und eben dann das Heizöl oder Erdöl schon als Alternative. Und auch das ist mit großen sozialen Unruhen übrigens verbunden. Also da stehen viele Menschen auf der Straße, ist eine der größten Demonstrationen in der Geschichte Bonns. Bonn ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, so viele Demonstranten überhaupt an einem zentralen Platz zu sammeln, so dass es dann an verschiedenen Stellen große Demonstrationszüge durch die Stadt ziehen.
Ja, erkennt da so Bilder von der Hofgartenwiese in Bonn, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, genau. Und da wird eben der Bundesregierung für Untätigkeit im angesichts einer Überversorgung mit Kohle vorgeworfen. Genau, also wie Sie sehen, es gibt schon historische Vorbilder für Energiekrisen, die auch unsere Gesellschaft vor enorme Belastungsproben stellen. Was vielleicht neu ist, ist, dass wir in den letzten 40 Jahren, also eigentlich seit der zweiten und recht kurzen Ölpreiskrise von 1979, eigentlich nicht mehr darüber gesprochen haben, dass die Energieversorgung in Deutschland unter solchen Stress geraten könnte. Und deshalb finde ich es in diesem Zusammenhang total interessant zu beobachten, ob wir unter den aktuellen Bedingungen als Gesellschaft lernen können, unseren Energiekonsum anders zu gestalten. Das ist ja auch mit Hinblick auf die längere Krise, also den Klimawandel, eine entscheidende Frage. Wenn man es dann positiv wenden möchte, könnte man sagen, vielleicht können wir die aktuelle Energiekrise, die uns jetzt aufgezwungen wird, als eine Art Versuchslabor wahrnehmen, in dem wir testen, wie wir als Gesellschaft mit weniger oder signifikant teurerer Energie umgehen und wo wir da Prioritäten setzen, worauf wir verzichten können oder müssen. Das finde ich spannend zu beobachten. Aber das sind sehr tastende Versuche nur aus der Geschichte, jetzt nochmal über aktuellere Sachen nachzudenken.
Ja, und bei diesem letzten Thema können wir jetzt doch noch etwas bleiben. Die Zeit ist doch schon relativ fortgeschritten und daher können wir jetzt doch vielleicht einige der wichtigen Punkte zusammenfassen. Gibt es denn für die heutige Situation in Ihrem historischen Fall irgendwelche Lehren oder Lessons learned? Und welche sind das denn aus Ihrer Sicht? Was würden Sie den heutigen Entscheidungsträgern als Historiker oder Experte mit auf den Weg geben?
Ja,
schwierig.
Historiker und Historikerinnen tun sich ja immer sehr schwer damit, irgendwie aus ihren Untersuchungsgegenständen so 1:1 Ratschläge für die Gegenwart abzuleiten. Aber wenn ich mir die Situation der 40er und 50er Jahren vor Augen halte und diese mit so der gegenwärtigen Situation vergleiche, dann sehe ich erstmal natürlich ganz viele Unterschiede, aber vielleicht dann doch noch etwas, was man da vielleicht bedrohen oder ableiten kann. Und zwar finde ich auffällig, dass das Zusammengehen von politischem Willen und unternehmerischen Logiken ganz entscheidend gewesen scheint für die forcierte Umstellung der Energiesysteme in Westdeutschland hin zum Energieträger Erdöl. Und daraus könnte man dann vielleicht ableiten, dass die Konvergenz von Zielen in der Energiepolitik und Energiewirtschaft als Beschleunigungskraft für eine Energietransition sich entpuppen könnte. Und da sollte aus meiner Perspektive die Politik ihre gestalterische Rolle auch sehr ernst nehmen. Also das tut sie ja sowieso, aber das auch sehr annehmen. Vielleicht kann man das noch in einer kurzen Anekdote verdeutlichen. Ich bin aus Zufall bei einem dieser Flüge in die USA zu einem Archivaufenthalt neben einem norwegischen Ingenieur von Shell gesessen. Und dann haben wir uns über unsere Arbeit ausgetauscht. Und dieser hat dann dabei betont, der jetzt, also dieser Ingenieur, der im Bereich Wasserstoffenergie arbeitet, hat dann mehrmals die Rolle von gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Firmenstrategie von Shell betont. Und er sah, dieser Mann sah das ganz positiv, sozusagen als innovativen Impuls, der die Prioritäten seines Unternehmens mitgestaltet. Das mag jetzt nicht besonders revolutionär klingen, aber im Anbetracht der Aufgaben, die uns erwarten, ist die Zusammenarbeit der Akteure, glaube ich, entscheidend für schnelle Veränderungen. Also nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander. Aber dass sich diese Logiken auch übereinander legen, das ist gar nicht so leicht herzustellen. Daran muss man vielleicht als Gesamtgesellschaft dann eher arbeiten.
Ja, über diese Wechselwirkung der Politik und Wirtschaft im Policy-Bereich könnten wir noch länger reden. Ist ja ein spannender Punkt. Vielleicht beim nächsten Mal. Die Themen bleiben uns ja noch eine Weile erhalten. Aber jetzt müssen wir doch einen recht harten Schnitt machen und ich will Ihnen abschließend eine Frage zu einer ganz anderen Thematik stellen. Eine Frage, die vor allem die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren könnte, die vielleicht mit dem Gedanken spielen zu promovieren, nämlich was ist für Sie das Beste am Doktorandenleben und was ist die größte Herausforderung bei der Promotion?
Ja, also ich mache das jetzt mal Sandwich-Kritik-mäßig und fange mal mit was gerne. Gutem an und dann was Schlimmem und dann wieder was ganz Tolles. Also ich glaube, das Beste finde ich, etwas zu entwerfen, durchzuführen und an einem Projekt zu arbeiten über mehrere Jahre hinweg, das ein Herzensanliegen ist oder das praktisch nur ganz intrinsisch aus einem selbst kommt. Und das ist natürlich auch spezifisch jetzt mit meinem Projekt verbunden und andere Promotionen sehen vielleicht auch anders aus. Aber ich habe darüber nachgedacht, dass ich vermute, dass ich nie wieder in meinem Leben so arbeiten werde, wie ich jetzt gerade tue und deswegen das auch besonders genießen möchte. Und ich kann es auch ganz häufig besonders genießen, dass das was ganz Spezielles ist. Daraus leitet sich das Schlimmste vielleicht gleich auch ab. Wenn Sie, und das haben Sie vielleicht auch erlebt, wenn Sie eben sich mit der Organisation eines Projektes, mit dem Scheitern von bestimmten Ideen, mit den Selbstzweifeln und mit dem überhaupt der gesamten Gestaltung herumschlagen und dann die meiste Zeit auch auf sich alleine gestellt sind, das nagt ganz häufig am Selbstbewusstsein und an den Perspektiven und so weiter und so weiter. Aber das führt dann vielleicht doch nochmal zum Letzten hinweg oder zum Letzten. Wenn das dann durchgestanden ist, habe ich am Ende ich werde eine Monographie schreiben und dann habe ich ein Buch geschrieben. Und manche Menschen haben ja so eine Bucketlist. Ich habe die eigentlich nicht. Aber wenn ich sowas hätte, dann stünde da wahrscheinlich drauf, ich will mal ein Buch schreiben. Und dann wäre das zumindest abgehakt. Und darauf freue ich mich wahnsinnig.
Ja, vielen Dank für diesen tollen Einblick, den auch ich so bestätigen kann. Gerade die Freiheit zu forschen und denken, die man über 3 oder 4 Jahre hat, ist ein ganz hohes Gut. Das hat man nicht allzu oft im Leben. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Verfassen der Dissertation und nicht weniger wichtig, schönen und entspannten Sommer.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Ciao.
So, das war das Interview mit Clemens Hoemerlehner zum Thema seiner Doktorarbeit von Kohle zu Öl, eine internationale Geschichte der Energietransition in Westdeutschland 1941 bis 1956. Ich hoffe, dass es Ihnen gut gefallen hat. Sollten Sie mehr wissen wollen, oder uns Feedback geben wollen, melden Sie sich bitte gerne direkt bei uns per E-Mail. Meine Adresse, an die Sie gerne schreiben können, finden Sie auf der Homepage der Promotionsförderung. Ja, und sollten Sie insgesamt mehr über die aktuelle Arbeit der Adenauer Stiftung zum Thema Energiepolitik erfahren wollen, kann ich Ihnen ganz besonders das Portal Navigator Nachhaltigkeit empfehlen, auf dem wirklich sehr anschaulich und detailliert viele Beispiele für aktuelle Best Practices von Innovation in dem Bereich Landwirtschaft, urbanes Leben, Industrie, Mobilität und vieles, vieles mehr zu finden sind. Und wer es noch etwas grundsätzlicher wissen will, dem kann ich den Klima-Reader der KAS empfehlen, wo das Thema Nachhaltigkeit auch aus der christlich-demokratischen Perspektive diskutiert wird. Auch dieser Reader ist ganz einfach online zu finden. Es gibt viele weitere spannende Projekte. Wenn Sie wollen, schauen Sie doch einfach auf der Homepage der KAS nach. Und wir melden uns bald mit der nächsten Folge und einem weiteren spannenden Interview aus der Promotionsförderung. Zunächst wünsche ich Ihnen aber einen schönen und erholsamen Sommer. Auf Wiederhören!
Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.